Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in 1. Petrus Kapitel 5 und wir stellen uns heute, wie schon angekündigt, unter die letzten drei Verse, die Verse 12 bis 14. Aber weil wir eben auch einen Rückblick werfen wollen auf den gesamten Brief, lese ich uns schon Kapitel 4, die Verse 7 bis 14 und anschließend Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Und jetzt der Predigtabschnitt ab Kapitel 5, Vers 12. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gut 100 Jahre, nachdem Petrus diesen Brief an einige Gemeinden in Kleinasien geschrieben hatte, verfasste ein unbekannter Christ einen Brief an einen gewissen Diognet. Und in diesem Brief beschreibt er ausführlich, was das Leben eines Christen in dieser Welt ausmacht. Und es heißt dort, die Christen bewohnen ihre Heimat und sind dort doch Fremde. Sie erfüllen ihre Pflichten wie alle anderen Bürger, werden aber behandelt, als seien sie Ausländer. Wenn sie irgendwo fremd sind, finden sie schnell ein Zuhause. Aber wenn sie irgendwo zu Hause sind, bleiben sie dort doch Fremde. Zitat Ende. Dieser unbekannte Autor gibt in seinem Brief das wieder, was Petrus im ersten Petrusbrief ausführlich beschreibt und erklärt. Wir Christen sind erwählte Fremdlinge in der Zerstreuung. So steht es gleich in den ersten beiden Versen des Briefes. Und ganz am Ende, in unserem Abschnitt, wiederholt Petrus das, wenn er in Vers 13 von der Mitauserwählten in Babylon spricht. Was genau es mit diesem etwas seltsamen Ausdruck der Mitauserwählten in Babylon auf sich hat, darauf kommen wir noch. Fest steht, als Christen sind wir Außenseiter in dieser Welt. Wir leben hier, aber wir gehören hier nicht richtig hin. Wir wohnen zwar hier, aber unsere Heimat ist woanders. Wir sind Außenseiter in dieser Welt, weil wir Insider bei Gott geworden sind. Gott hat uns errettet aus dieser Welt, die in der Umklammerung des Bösen liegt. Aus dieser Welt, die vergeht. Aber damit verlieren wir unsere Staatsbürgerschaft hier auf der Erde. Wir verlieren nicht unsere Aufenthaltsgenehmigung. Die dürfen wir behalten, müssen wir auch, wo sollen wir sonst hin? Aber wir verlieren unsere Staatsbürgerschaft, weil wir jetzt eben zu einem anderen Königreich gehören. Und in diesem Königreich gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Insider bei dem König des Universums, aber damit Außenseiter in dieser Welt. Denn nicht nur beim König dieses Universums gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft, sondern auch diese Welt sagt dir, du musst dich entscheiden. Und so bist du ein Fremdling in dieser Welt. Du gehörst nicht mehr richtig dazu. Und das macht dein Leben hier in dieser Welt als Christ oft schwierig und herausfordernd. Und Petrus nennt in seinem Brief diese Herausforderung, als Außenseiter in dieser Welt zu leben, knallhart Leid. 14 Mal taucht der Begriff Leid, Leiden oder Gelitten in diesem Brief auf. Und wenn Petrus hier in diesem Brief also von Leid spricht, dann meint er nicht in erster Linie Krankheiten oder Konflikte oder Kriege, auch all das sind Formen von Leid, sondern wenn Petrus hier von Leid spricht, dann geht es ihm ganz konkret um die Nachteile, die du erfährst, weil du Christ bist. Und das ist heute so aktuell, wie es damals war. Schon vor 12 Jahren hat der Theologe Carl Truman an junge Christen gewandt einmal Folgendes gesagt. Ich habe das schon mal zitiert in meiner allerersten Predigt zum ersten Petrusbrief. Aber ich zitiere es nochmal, weil es meines Erachtens die Sache so treffend auf den Punkt bringt, weil es heute so aktuell ist. Zitat: Du veralberst dich selbst, wenn du denkst, du könntest ein bibeltreuer Christ sein und du könntest gleichzeitig in dieser Gesellschaft cool sein. Ich sage es dir ganz deutlich. In ein paar Jahren ist es egal, ob du am angesagten Stadtleben teilnimmst, wie viel Fairtrade-Kaffee du trinkst oder wie viele Craft-Biersorten du aufzählen kannst. Denn in ein paar Jahren wirst du von der Gesellschaft genauso verachtet werden wie ein Rassist, wenn du dich weiterhin zu den biblischen Maßstäben im Bereich der Sexualität bekennst. Zitat Ende. Wie gesagt, das war vor 12 Jahren und wenn wir uns die Diskussionen anschauen, sehen wir, dass wir auf dem besten Weg dahin sind. Und wie geht man jetzt mit diesem Außenseitersein, mit diesem Exotsein, mit diesem Fremdlingsein um? Ja, mit diesem Leid, wie sollen wir damit umgehen? Und darum dreht sich der ganze Brief. Und Petrus gibt uns jetzt am Ende in den letzten 3 Versen nochmal in Kurzform das Wichtigste mit auf den Weg. Und was das ist, das wollen wir uns heute anschauen, aber dabei eben wie angekündigt auch einen Rückblick werfen auf den gesamten Brief. Mein Thema für heute lautet, was leidende Fremdlinge brauchen. Das sind 3 Dinge, die sie brauchen, die Petrus uns hier in den letzten 3 Versen aufzählt. Erstens, sie brauchen ermutigende Ermahnung mitten in einer gottfeindlichen Welt. Zweitens, sie brauchen ermutigende Gemeinschaft mitten in einer fremden Welt. Und drittens, sie brauchen ermutigenden Frieden mitten in einer friedlosen Welt. Ermutigende Ermahnung mitten in einer gottlosen Welt, ermutigende Gemeinschaft mitten in einer fremden Welt und drittens ermutigenden Frieden mitten in einer friedlosen Welt. Das sind die Dinge, die leidende Fremdlinge, also auch wir, brauchen. Wenn wir unter Druck geraten für unser Christsein, dann ist eine der Hauptgefahren zu sagen, ich gebe auf, ich höre auf. Das sind Menschen, die sind eine Weile äußerlich mit Jesus unterwegs, aber dann kommt der Druck. Und sie sagen dann irgendwann, weißt du, es lohnt sich nicht mehr. Warum machen Menschen das? Klar, aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive des Himmels, weil sie nie wirklich in Christus verwurzelt waren und nur scheinbar dazu gehört haben, denn sonst würden sie nicht weggehen. Aber das ist nicht die ganze Antwort, denn aus unserer menschlichen Perspektive läuft das Ganze viel subtiler ab. Denn im Kopf dieser Menschen entsteht eine Art Waage. Die Menschen wägen ab. Ja, auf der einen Seite dieser Waage sind die Vorteile, die es hat, Christ zu sein. Und auf der anderen Seite sind die Nachteile, die man als Fremdling erleidet. Und sobald die Nachteile schwerer wiegen als die Vorteile, zumindest in ihrem Kopf, verlassen sie den Weg mit Jesus. Meistens zuerst nur ganz langsam, aber irgendwann dann richtig. Und diese Gefahr ist real. Nicht nur der erste Petrusbrief schreibt über diese Gefahr, noch ausführlicher geht es im Hebräerbrief um diese Gefahr. Und was tut Petrus in dieser Situation, wo er weiß, die Christen stehen unter Druck? Die Waage in ihrem Kopf, die ist da und vielleicht droht sie bei einigen zu kippen. Was tut er? Und die Antwort ist, er gewichtet die Waage neu. Indem er nämlich die Vorteile, die Schätze, die Schönheit eines Lebens mit Jesus den Lesern vor Augen malt, ohne dabei das Leid unter den Teppich zu kehren. Denn genau das brauchen wir, wenn der Druck größer wird. Mein erster Punkt: Leidende Fremdlinge brauchen ermutigende Ermahnung mitten in einer gottfeindlichen Welt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Das lesen wir direkt vor unserem Abschnitt und wir haben letzte Woche in der Predigt darüber gehört. Der Teufel und die, die zu ihm gehören, die Menschen, die auf dieser Erde zu Hause sind, sie haben ein wirkliches Interesse daran, dass du aufgibst. Und dafür setzen sie Druck ein. Zum Beispiel schreibt Petrus in Kapitel 4, Vers 6, es befremdet diese Leute, dass ihr Christen nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Und in dieser Situation schreibt Petrus, und damit sind wir im Predigtabschnitt, in Kapitel 5, Vers 12, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Petrus ermutigt die Christen, dass sie nicht in einer falschen, sondern in der wahren Gnade Gottes stehen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Petrus ihnen erklärt, was für ein unglaubliches Geschenk, was für ein riesiges Vorrecht es ist, Christ sein zu dürfen. Das ist der Ermutigungsteil. Und gehen wir noch mal kurz durch den Brief durch, nur im Schnelldurchgang, und schauen uns an, was Petrus da alles den Christen vor Augen malt. Ja, wie er sozusagen die richtige Seite der Waage mit Gewicht füllt, könnten wir sagen. Er sagt in Kapitel 1, Vers 3, dass wir als Christen wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Das bedeutet, wir haben neues Leben in uns, von Gott geschenkt bekommen und wir dürfen wissen, dass wir dieses Leben in Zukunft in aller Herrlichkeit auskosten dürfen. Gott hat uns nicht nur dieses neue Leben geschenkt, er hält uns auch fest in diesem Leben. Kapitel 1, Vers 5. Er hält uns gerade dann fest, wenn der Druck größer wird und der Teufel ankommt und dir ins Ohr flüstert, hey, überleg doch mal, wenn du ehrlich bist, lohnt sich das doch überhaupt nicht. Schau doch mal die Waage an. Diese Gnade, in der wir stehen, besteht aber nicht nur aus den Geschenken wie einem neuen Leben, wie der Bewahrung oder dem herrlichen Erbe, was uns eines Tages im Himmel erwarten wird. Es besteht vor allem und ganz zentral in einer Person, zu der wir in einer Beziehung, in einer Bundesbeziehung leben dürfen. Einer Person, die diese Geschenke alle für uns erkämpft hat und die selbst das allerbeste und allergrößte Geschenk ist, nämlich Jesus selbst. Seine Auferstehung, sagt Petrus, ist die Kraftquelle für unser neues Leben, Kapitel 1, Vers 3. Ja, er ist der, der schon vor uns den Weg des Leids gegangen ist und uns gezeigt hat, wie wir im Leid bestehen können. Er ist der, der uns von unserer alten Staatsbürgerschaft losgekauft hat durch sein eigenes kostbares Blut und uns seine eigene Staatsbürgerschaft geschenkt hat. Kapitel 1, die Verse 18 bis 19. Er ist der König über alles. Er hat alles unter Kontrolle, sogar den Teufel als den brüllenden Löwen. Kapitel 3, Vers 22. Er ist der, der nach seinem Leid hier auf der Erde in die Herrlichkeit zurückgekehrt ist und der uns eines Tages zu sich holen wird. Das alles ist der Ermutigungsteil. Das alles ist das, wodurch Petrus uns zeigt, wie gewichtig die Vorteilseite der Waage ist. Aber Petrus sagt uns auch, aus diesem großen Geschenk, was wir haben, erwächst eine große Verantwortung. Deswegen heißt es hier in Vers 12, um euch zu ermahnen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Keiner von uns, da bin ich mir sehr sicher, mag es, ermahnt zu werden. Wenn ich in der Schule als Lehrer jemanden ermahnen muss, dann gucken die Schüler nie begeistert darüber. Aber die Bibel tut es immer wieder, weil wir es zwar nicht mögen, ermahnt zu werden, aber weil wir es so nötig haben. Die große Gnade, in der wir stehen, fordert ein Leben, das dieser Gnade entspricht. Schon in Kapitel 1, Vers 13 hatte Petrus gefordert, darum, also wegen all dieser Gnade, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Petrus gesagt, dass wir im übertragenen Sinn einen Gürtel um unser Gehirn schnallen sollen, um so zu denken wie Gott selbst, beziehungsweise so, wie es Gott gefällt. Anders formuliert, wir sollen uns nicht den Denkweisen und den Lebensweisen unserer Umgebung anpassen. Wir gehören ja auch gar nicht mehr wirklich dazu von unserer neuen Identität her. Wir werden aufgefordert, Gott zu fürchten, statt Menschen gefallen zu wollen. So oft sind wir bereit, Gottes Maßstäbe unter den Tisch fallen zu lassen, um ja nicht aufzufallen. Aber das geht nicht, sagt Gottes Wort dir ganz deutlich. Das passt nicht zu jemand, der in der wahren Gnade steht. Wir sollen also auf uns selbst aufpassen. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch nach außen für Gott leuchten, in unserem Umgang mit unserer Umgebung. Man könnte ja sagen, nachdem man gelernt hat, ich bin hier Fremdling, ich bin Exot in dieser Welt, was gehen mich die anderen an? Ich mache mein Ding. Aber das ist weder das, was wir tun sollen, noch ist es das, was wir tun können. Ja, auch wenn wir nicht Staatsbürger dieser Welt sind, wir leben ja immerhin in dieser Welt. Wir leben in Beziehungen durch unsere Arbeit, durch unsere Nachbarn, wie auch immer. Auch wenn wir hier nicht wirklich hingehören, wir wohnen hier. Und da gibt es Beziehungen zur Regierung, zu Vorgesetzten auf der Arbeit, zu Familienmitgliedern. Und zwar Beziehungen zu Menschen, die häufig Jesus nicht nachfolgen. Und die oft auch unseren Weg in der Nachfolge nicht gutheißen. Und der Heilige Geist sagt dir im 1. Petrusbrief, der Gehorsam zu Gott steht an oberster Stelle. Aber wenn das geklärt ist, wenn du das klar hast, dann ordne dich in dieser Welt unter und lebe ein vorbildliches Leben. Gerade auch in den Beziehungen zu den Menschen, die keine Christen sind und die dir in der Gesellschaftsordnung vielleicht sogar vorgesetzt sind. Ja, einen großen Teil in der Mitte des Briefes verwendet Petrus auf dieses Thema. Ordne dich unter in den Beziehungen, um so für Jesus und sein Evangelium zu leuchten. Zusammengefasst heißt das, auf der einen Seite ermutigt dich Petrus zum Durchhalten, indem er dich daran erinnert, wie viel besser wir es als Christen haben, obwohl wir hier in dieser Welt für unser Christsein leiden. Wie wunderbar diese wahre Gnade Gottes ist, in der wir stehen, wie es in Vers 12 heißt. Auf der anderen Seite ermahnt uns Petrus, ermahnt er uns durchzuhalten, gerade dann, wenn es hart auf hart kommt. Auch wenn Christsein bedeutet, auf Komfort, auf Beziehungen, auf Geld, auf Ansehen in dieser Welt verzichten zu müssen. Man könnte zusammengefasst sagen, Petrus schreibt hier, steht auch wirklich in der Gnade, in der ihr schon steht. Oder lebt eure Identität als erwählte, geliebte und heilige Exoten praktisch aus. Gehorcht Gottes Geboten, ordnet euch unter, haltet durch, wenn Widerstand kommt. Das Problem ist, wie so oft, das ist leichter gesagt als getan. Denn was hilft uns denn, durchzuhalten? Was hilft uns dabei, unser Leben als Fremdling in dieser Welt so durchzuziehen, dass es Gott gefällt? Und die Antwort, die uns Petrus gibt, das ist eine unter mehreren, aber die, die er uns ganz zentral gibt, auch hier in unserem Abschnitt, lautet, uns hilft die Gemeinde. Mein zweiter Punkt. Leidende Fremdlinge brauchen ermutigende Gemeinschaft mitten in einer fremden Welt. Petrus schreibt weiter in Vers 13, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Ja, wer ist das denn? Theologen haben viel darüber spekuliert. Die interessanteste These ist, dass es sich dabei um die Frau des Petrus handelt. Aber Petrus spricht hier vermutlich einfach von einer Gemeinde. Die Gemeinde, zu der damals Petrus gehörte, als er diesen Brief schrieb, das ist die Mitauserwählte. Auserwählt deswegen, weil sie genauso von Gott auserwählt wurde, wie die Gemeinden, an die Petrus schreibt. Aber noch rätselhafter als der Ausdruck die mit Auserwählte ist der Ausdruck in Babylon. Babylon scheint ja die Stadt zu sein, aus der Petrus seinen Brief abschickt, wo die Gemeinde ist, zu der Petrus gehört. Nun ist das Problem, dass das einstige herrliche Babylon, eines der sieben Weltwunder, zu diesem Zeitpunkt eine Ruinenstadt mitten in der Wüste war. Und es bis heute unter Archäologen umstritten ist, ob zu diesem Zeitpunkt, als Petrus diesen Brief schrieb, überhaupt irgendwer in dieser Stadt gewohnt hat. Und dazu kommt, es gibt ansonsten keinen Hinweis darauf, dass Petrus jemals in Babylon gewesen ist. Und aus diesen Gründen ist Babylon vermutlich ein Codewort für Rom. Das neue Babylon sozusagen. Aber warum schreibt Petrus dann nicht einfach Rom, sondern Babylon? Zur Zeit des Petrus war Babylon zwar verlassen und nicht viel mehr als eine Ruinenstadt mitten in der Wüste, aber zur Zeit des Alten Testaments, und ich denke, das wissen wir fast alle, war Babylon eine riesige Metropole. Zeitweise sogar die größte Stadt der Welt. Und in der Bibel steht Babylon für zwei Dinge. Zum einen für ihre Feindschaft gegen Gott und sein Volk. Wir könnten auch sagen, für absolute Gottlosigkeit. Davon hat interessanterweise sogar unsere eigene Kultur, die ja nicht gerade besonders bibelfest ist, noch eine Ahnung von dieser Gottlosigkeit Babylons. Seit einigen Jahren gibt es eine deutsche Fernsehserie namens Babylon Berlin. Sie spielt nicht in Babylon, sondern in Berlin. Und zwar in den 1920er und 30er Jahren. Und der Name Babylon Berlin ist eine Anspielung auf die sexuelle Freizügigkeit und überbordende Kriminalität in Berlin vor knapp 100 Jahren. Petrus schreibt hier nicht aus Babylon Berlin, sondern aus Babylon Rom. Er sagt also, so wie Babylon zur Zeit des Alten Testaments gottlos gelebt hat und das Volk Gottes bekämpft hat, so gilt das heute für Rom. Übrigens die Stadt, in der ich mich gerade befinde und aus der ich euch diesen Brief schreibe. Aber Babylon ist nicht nur Symbol für die Gottlosigkeit, sondern auch für die Fremde. Zur Zeit des Alten Testaments wurde das Volk Gottes ja nach Babylon verschleppt. Dort waren sie im Exil, in der Fremde, nicht zu Hause, nicht dort, wo der Tempel war, wo Gott im übertragenen Sinne wohnte. Und so heißt es im Psalm 137, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von euren Zionsliedern. Aber wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Babylon ist ein Symbol für die Gottlosigkeit und, wie wir im Psalm 137 sehen, für die Fremde. Und Petrus nennt Rom hier Babylon, um deutlich zu machen, für uns Christen ist Rom ja im Prinzip die ganze Welt, denn damals war ja Rom die ganze Welt. Für uns ist die ganze Welt zu einer Art Babylon geworden, zu einer gottlosen Fremde. Aber mitten in dieser Fremde gibt es auserwählte Gruppen von Menschen. Und es sind Menschen, die sich gegenseitig brauchen. Gott weiß ganz genau, dass wir unser Dasein als Fremdlinge alleine niemals durchhalten würden. Wir brauchen uns gegenseitig als erwählte Exoten. Und deswegen hat Gott uns die Gemeinde geschenkt. Petrus schreibt von daher in seinem Brief in den leuchtendsten Farben von der Gemeinde. Besonders in Kapitel 2 erklärt er uns, wer wir als Gemeinde sind. Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind eine besondere Gemeinschaft, die von Gott auserwählt und aus der Finsternis dieser Welt in sein wunderbares Licht berufen wurde. Wir sind eine Gemeinde von Königen, die eines Tages mit Gott herrschen werden. Wir sind eine Gemeinde von Priestern, die jederzeit überall mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Wir sind eine Gemeinde von Propheten, die durch Worte und Taten Gottes Schönheit in dieser Welt widerspiegeln. Wir sind als Gemeinde sein kostbares Eigentum und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das alles sind wir. Aber auch das will alles praktisch gelebt werden. Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Kapitel 4, Vers 7, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Kapitel 4, Vers 8, deckt gegenseitig eure Sünden zu. Kapitel 4, Vers 9, seid gastfreundlich gegeneinander. Kapitel 4, 10 und 11, dient einander mit den Gaben, die euch Gott geschenkt hat. Kapitel 5, Vers 6, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Kurz, lebt liebevolle Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Nicht in erster Linie alleine mit Gott, auch nicht alle zusammen ohne Gott, sondern gemeinsam als Gemeinde mit Gott. Und weil die Gemeinde für unser Leben als Fremdlinge, als Exoten in dieser Welt so entscheidend ist, erinnert Petrus uns auch noch einmal hier ganz am Ende des Briefes an die wichtige Rolle der Gemeinde. Und zwar in ihren zwei, ich will es mal nennen, Formen. Einmal zeigt er uns die Bedeutung der weltweiten Gemeinde. Gott hat sein Volk in jedem Stamm und jeder Nation und jeder Sprache. Und durch den Geist gehören wir alle auf der ganzen Welt, die zu Jesus gehören, zusammen. Und deswegen überbringt hier Petrus Grüße von sich und Markus, das ist vermutlich der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, er überbringt diese Grüße von den beiden aus der Gemeinde in Rom an die Gemeinden in Kleinasien, Vers 13. Petrus macht hier deutlich, wie wichtig es ist, dass man sich auch als Gemeinden gegenseitig unterstützt, trägt, hilft und ausrichtet. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel seit einiger Zeit intensiv daran, zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Gemeinden in Osnabrück und jetzt auch Tübingen zu kommen, weil es so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig ausrichten und unterstützen. Und deswegen darf uns auch Christenverfolgung nicht kalt lassen. Ja, da werden nicht irgendwelche Menschen auf der anderen Seite der Weltkugel verfolgt, die zufällig genauso religiös sind wie du. Nein, da werden Menschen misshandelt, gefangen gehalten und getötet, die zum selben Körper, zur selben Gemeinschaft gehören wie du. Die weltweite Gemeinde ist nur die eine Form. Noch viel wichtiger und in der Bibel viel häufiger angesprochen ist die Gemeinde vor Ort. Dort sind Christen zusammengeschlossen mit anderen konkreten Geschwistern. Dort gibt es eine konkrete Leitung und konkrete Aufgaben, mit denen wir uns gegenseitig dienen. Ja, wir haben gesehen, im ersten Teil von Vers 13 hatte Petrus uns an die weltweite Gemeinde erinnert. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon, also die Gemeinde in Rom, und Markus, mein Sohn. In der zweiten Hälfte des Verses macht er deutlich, dass die Beziehungen in der Ortsgemeinde noch viel wichtiger sind. Er sagt, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, oh wei, was wartet denn heute nach dem Gottesdienst auf mich? Und klar, das wirkt, wenn wir das so lesen, erst einmal befremdlich. Obwohl ich das mit dem Kuss in Gemeinden, schon in der Schweiz, in Frankreich oder auch in russlanddeutschen Gemeinden gesehen habe. Um es kurz zu machen, ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig unbedingt küssen müssen. Sondern für uns gilt der Auftrag, dass wir das tun, wofür dieser Kuss der Liebe steht. Er war nämlich eine körperliche Ausdrucksform von ich hab dich lieb, schön, dass du da bist, schön, dass wir Gemeinschaft haben. Ja, heute entspricht dem in unserer Kultur am ehesten das Händeschütteln oder die Umarmung. Petrus geht es mit diesem Kuss darum, dass wir als Ortsgemeinde wirkliche Gemeinschaft leben. Und diese wirkliche Gemeinschaft ist für die Ortsgemeinde überlebenswichtig. Und diese Gemeinschaft kann man eben regelmäßig nicht mit der weltweiten Gemeinde leben. Ja, man kann sich gegenseitig besuchen, klar, man kann Grüße übermitteln, so wie Petrus das hier macht. Man kann Freizeiten zusammen organisieren, man kann sich gegenseitig finanziell unterstützen. Aber die Gemeinschaft mit anderen Ortsgemeinden hat auch ihre deutlichen Grenzen. Der Ort für wirkliche, für dauerhafte Gemeinschaft ist die Gemeinde vor Ort. Der Ort, wo die zusammenkommen, die durch den Geist an einem Ort miteinander verbunden sind und die diese Einheit durch eine wirkliche Versammlung zum Ausdruck bringen. Und auch dadurch, dass sie sich eben körperlich grüßen, ob sie sich jetzt küssen oder umarmen oder die Hände schütteln. Und das ist so wichtig für Fremdlinge in dieser Welt. Denn wenn sie in dieser Welt ja schon keine Heimat haben, Wo dann, wenn nicht in der Gemeinde? Und deswegen sind auf Dauer auch Online-Gottesdienste kein Ersatz für wirkliche gelebte Gemeinschaft. Du brauchst diese Gemeinschaft. Du brauchst, um es mit Petrus zu sagen, diesen Kuss der Liebe, wenn auch heute im übertragenen Sinn. Auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt, als bräuchtest du das. Du brauchst es. Und diese beiden Formen von Gemeinde, die weltweite Gemeinde und die Ortsgemeinde, sie kommen hier in unseren Versen zusammen in einer Person. Das ist der Silvanus. Petrus schreibt in Vers 12, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben. Silvanus, das war der, der mit griechischem Namen Silas hieß und einer der wertvollsten Mitarbeiter der Apostel. Wir sehen, dass er eine Weile auch mit Paulus unterwegs war. Zum Beispiel war er der, der mit Paulus im Gefängnis in Philippi saß, als dann das Erdbeben kam und plötzlich alle frei waren. Hier erscheint er jetzt als der Assistent von Petrus. Und mit Petrus zusammen war er damals Mitglied der Gemeinde in Rom. Es kann sein, dass er zum Beispiel den Brief aufgeschrieben hat, während Petrus ihn diktiert hat. Sicher ist, er hat den Brief von Rom zu den Gemeinden nach Kleinasien gebracht. Und durch seinen Besuch bringt er nicht nur den Brief, er bringt auch ein bisschen weltweite Gemeinde in die Ortsgemeinden. Und wir haben immer mal Besuche in unserer Gemeinde, auch von Menschen aus anderen Gemeinden, auch teilweise aus dem Ausland. Und ich finde das deswegen so gut, weil es uns auch immer wieder daran erinnert, Gottes Wirken ist nicht beschränkt auf unsere Gemeinde. Es gibt andere Gemeinden, in denen der Geist Gottes wirkt. Andere Gemeinden, die Jesus suchen, andere Gemeinden, die Herausforderungen haben, andere Gemeinden, die Gott segnet. Wir sind nicht die Einzigen, die als Fremdlinge hier in dieser Welt auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit sind. Es gibt auch andere. Und dieser Weg, den wir gehen, führt durch eine Welt, die nicht nur ziemlich feindlich gegenüber den Christen ist, es ist auch eine Welt, die friedlos ist. Ja, das wird uns in diesen Tagen wieder deutlich. Wir brauchen nur Nachrichten zu lesen oder anzuschauen. Und weil Petrus das weiß, schließt er seinen Brief ab mit einem Segenswunsch. Und er sagt in Vers 14, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Und auch das ist etwas, was er bereits am Anfang gesagt hatte. Vers 2 lesen wir, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Und jetzt am Ende eben, Friede sei mit euch allen. Wir könnten sagen, der Friede rahmt diesen Brief ein, am Anfang und am Ende. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Leidende Fremdlinge brauchen Frieden mitten in einer friedlosen Welt. Diese Welt ist für uns Christen im doppelten Sinn eine friedlose Welt. Einmal, weil es eben eine einfach friedlose Welt ist. Und dann ist diese Welt noch gegenüber den Christen friedlos. Aber Petrus schreibt hier trotzdem von einem Frieden, der uns mehr und mehr zuteil werden soll. Er schreibt nicht, haltet durch, bald wird es Frieden geben, wenn Jesus wiederkommt und im neuen Himmel und der neuen Erde alles friedlich sein wird. Das schreibt er nicht. Könnte er machen. Würde stimmen, schreibt er hier aber nicht. Er spricht diesen Gemeinden Frieden zu, und zwar im Hier und Jetzt. Nachdem er ihnen doch eigentlich 5 Kapitel lang erklärt hatte, wie friedlos das Leben als Exot in dieser Welt doch eigentlich ist. Wie geht das denn? Auch wenn es paradox klingt, wir sollen bereits in diesem Leben hier einen Vorgeschmack auf den wahren Frieden erleben, der uns eines Tages erwartet. Einen Frieden mitten im Unfrieden. Das klingt wie ein Widerspruch in sich selbst. Aber Jesus selbst hat das den Jüngern gesagt, in Johannes 16, Vers 33, und Petrus hat das ja mit eigenen Ohren gehört. In der Welt habt ihr Angst. Das ist das Normale. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Frieden im Unfrieden, das ist möglich wegen Jesus. Und deswegen schreibt hier Petrus übrigens auch nicht einfach von Frieden für alle Menschen, sondern von Frieden für alle, die in Christus Jesus sind. Weißt du, es gibt keine Hoffnung für wirklichen Frieden in dieser Welt außerhalb von Jesus. Jesus hat am Kreuz Frieden gemacht. zwischen Gott und dir. Gott ist nicht mehr dein Feind, sondern dein Freund. Jesus hat Frieden gemacht zwischen dir und mir. Weil du und ich beide Frieden mit Gott haben, gibt es echte Hoffnung auf Frieden zwischen uns. In der Gemeinde ist es leider nicht immer friedlich. Das wissen wir alle. Aber auf der anderen Seite ist die Gemeinde die einzige Gemeinschaft, wirklich die einzige Gemeinschaft in dieser Welt, wo echter Frieden möglich ist. Weil dort Menschen zusammenkommen, die Frieden mit Gott haben. Am Anfang habe ich von diesem Brief des unbekannten Christen erzählt, der ca. 100 Jahre nach dem ersten Petrusbrief geschrieben wurde, den er an seinen Freund Diognet geschrieben hat. Und es heißt weiter in diesem Brief dort: Die Christen sind im Fleisch, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf der Erde halten sie sich auf, aber im Himmel sind sie Bürger. Sie bemühen sich, allen in Liebe zu begegnen, und doch werden sie oft verfolgt. Arm sind sie und machen doch viele reich. Sie leiden oft Mangel, aber gleichzeitig haben sie Überfluss an allem. Geschmäht werden sie und segnen, verhöhnt werden sie und erweisen doch Ehre. Zitat Ende. In all diesen Zerreißproben können Christen bestehen, weil sie zu Jesus gehören, weil sie in Christus Jesus sind. Er hat für dich gelitten, damit du einmal nicht mehr leiden musst. Er hat vor dir gelitten, damit er dich in deinem Leid trösten und durchtragen kann. Sein Leiden hatte ein Ende, damit du sicher weißt, dass dein Leiden irgendwann ein Ende haben wird. Und er hat damals auf der Erde zu Petrus und den anderen Jüngern nicht nur gesagt: In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sondern er hat auch gesagt: Siehe, ich bin bei euch, bis an das Ende der Welt. Amen.